Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin ja nur Gast hier, aber ich begrüße euch trotzdem mal. Mein Name ist Markus Scheller, komme aus Sachsen, wie man wahrscheinlich ein bisschen am Slang hört, und bin Leiter einer ganz jungen Ehe- und Familienarbeit. Beherzt wurde schon vorgestellt, wir sind also der jüngste Arbeitsbereich in unserem Gemeindeverband, zu dem ihr auch gehört, AGB Christusforum Deutschland. Wir sind ja gerade in der Umbenennungsphase. Und in Sachsen und so, in den neuen Bundesländern, kennt man Beherz schon, denke ich, ganz gut. Über den Ehetag, vor allen Dingen Ehetag Dresden, das ist so momentan unser größtes Projekt, das schon wieder so groß geworden ist, dass wir es deckeln müssen und überlegen, wo wir den zweiten aufbauen, so ein Ermutigungstag für Paare. Die Predigt heute ist aus meiner Sicht eher so ein Referat, ja. Und ist auch so gedacht, dass es nach hinten hin offen ist. Also wenn ihr am Ende den Eindruck habt, dass, also Vorhang zu, alle Fragen offen, dann ist dieser Eindruck richtig. Also ich stelle mir das so vor wie so ein Doppelpunkt am Ende. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich bzw. wir ja innerhalb dieses Jahres mehrfach bei euch sind. Ja, jetzt im März an einem Abend mal. Und dann im Mai und dann wieder im Oktober, und da kommen mehrere Themen, und deswegen muss ich heute gar nicht alles sagen, was mir wichtig ist oder uns. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht, zunächst noch von meiner eigenen Gemeinde, das ist die Gemeinde Lebenslicht Limbach, Oberfrohna bei Chemnitz. Ja, die haben mir so einen Grußdauerauftrag mitgegeben, und deswegen kann ich den ja auch hier abladen sozusagen. Der zweite Gruß stammt von einem Kollegen, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, und wir, glaube ich, ihm auch. David Kröker, den habe ich gestern noch gesehen. Wir waren auf einer Tagung zusammen hier in Holzhausen. Und er, als ich ihm sagte, ich bin in Heiger zum Predigen, sagte er, in meiner Gemeinde? Und wie jetzt in deiner Gemeinde? Du bist der Gemeindegründer in Euskirchen, oder? Ja? Und aber er fühlt sich aufgrund dieses Versprechers erkenntlich mit eurer Gemeinde hier in Heiger sehr verbunden. Und als drittes, vielleicht noch zum Vorspann, möchte ich gern auch mal noch meine eigene Familie vorstellen. Ja, also wahrscheinlich haben wir bei anderer Gelegenheit noch die Möglichkeit mehr zu sagen, aber hier schon mal meine Family, das macht man so halt, wenn man mal neu einsteigt. Was heißt neu? Ich war auch schon in Heiger im Einsatz. Es ist nach meinen Annalen im Jahre 2010 gewesen, als ich mal hier so ein Wochenende verbracht habe. Und übrigens, nebenbei bemerkt, es ist für mich eine Initialzündung gewesen, einer ganz wichtigen Beziehung. Ich habe nämlich damals meinen heute geschätzten Kollegen beim Weißen Kreuz, Nikolaus Franke, dabei gehabt. Der war quasi wie so ein Jünger, der wollte sich einfach mal angucken, wie ich sowas mache. Sexualethik-Themen und so, und er war dann einfach nur dabei und hat zugehört, und ich bin total dankbar dafür, was aus dem Mann geworden ist, also wirklich auch ein Fachkollege hoch drei, mit dem ich sehr viel und vieles gemeinsam mache, und also das hängt irgendwie auch mit dem Ort Heiger zusammen, wollte ich mal so nebenbei erwähnt haben. Hier ist also meine Family. Wir haben also vier Kinder. Meine Frau ist unschwer zu erkennen, da so vor mir, ne? Vier Kinder, drei Jungs und zwei, also ein Mädchen, und aber zwei Schwiegertöchter, die sind Schwestern, ja, das ist bei uns das Interessante. Unser Jüngster ist ganz links zu sehen im Bild, dass der, naja, da baut sich auch so langsam was auf. Und unsere Tochter, die hat, also während nur die Söhne sich ans Bewährte gehalten haben, an die gleiche Familie auch noch gleich, ne, zweimal Hochzeit im gleichen Haus sozusagen, hat meine Tochter ganz weit rausgegriffen in der Welt, ja, Nepal. Ja. Also sie ist Nepali, unser Schwiegersohn, und das ist ganz interessant. Also wir hatten vor zwei Jahren eine deutsch-nepalesische Hochzeit in unserem Haus, und das war ganz, ganz spannend für uns. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, gäbe viel zum Thema Familie zu sagen, und das machen wir aber an anderer Stelle. Das Thema heute heißt ja, was brauchen wir, um beziehungsfähig zu sein? Aus meiner Sicht ein sehr, sehr weites Feld, und ist übrigens auch eingebunden, jedenfalls aus meiner Perspektive, in das Jahresthema unseres Verbandes. Und ich darf auch schon mal ein paar Einladungen aussprechen. Wenn euch das interessiert, und das hoffe ich zumindest, könnt ihr euch gerne mal so ein Impulsmagazin dann mitnehmen, hinten am Auslagetisch, wo ein paar Sachen auch von Beherzt liegen. Oder hier Christus Forum 2019, die Jahreskonferenz unseres Verbandes zum gleichen Thema, diesmal in Wiedenest. Oder Impulstag, was da so läuft. Also verschiedene Dinge, die damit in Verbindung stehen. Meine Frau und ich, wir sind auch viel unterwegs in diesem Lande zu diesem Themenfeld. Und es ist für uns irgendwie riesig gefühlt. Ja. Deswegen habe ich auch dem Siegfried schon gesagt, wenn du den Eindruck hast, ich sollte langsam zum Ende kommen, dann signalisiere mir das dezent mit einer Pfeife. Ja. Sonst wird die Predigt oder der Vortrag so wie die Güte des Herrn. Sie hat kein Ende. Ja. Und das wollen wir natürlich heute nicht machen und deswegen so diese Lösung. Also da hast du volle Freiheit, mich dann irgendwann einzubremsen. Und wie gesagt, am Ende ist sowieso ein Doppelpunkt, von daher ist es fast egal, wo wir aufhören. Was brauchen wir, um beziehungsfähig zu sein? Zunächst mal zwei fundamentale Aussagen, die ich gern treffen bzw. zitieren möchte. Die erste stammt von Martin Buber: Der Mensch wird am Du zum Ich. Ja, eine sehr sinnige Aussage, also wir werden, weil es den anderen gibt, zum Ich. Ja, ich kann Ich sagen, weil es den anderen gibt. Der andere, die andere ist für mich selbst unglaublich wichtig. Auch wenn der oder die andere mich, uns manchmal ganz schön nerven. Ja, wir brauchen als Menschen den Mitmenschen. Und das natürlich verbunden mit einer fundamentalen Aussage, die wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Eine frappierende Aussage, wenn man bedenkt, dass in 1. Mose 1 mehrfach Gott zu seiner eigenen Schöpfung sagt, es ist gut, es ist gut. Und als dann alles zusammen fertig war, heißt es sehr gut. Und jetzt das, es ist nicht gut. Da fehlt also ein kleines, wichtiges Detail in dieser Schöpfung und wir wissen, wie es weitergeht. Viele wissen es natürlich, es wird zum Adam noch die Eva hinzugeschaffen, sodass es jetzt die Möglichkeit besteht, dass aus dem Ich auch ein Wir wird. Also Beziehung ist ein fundamentales Thema der Schrift und der Schöpfung überhaupt und es ist natürlich immer die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Beziehung, das betrifft nicht nur Ehe, also ich als Leiter einer Ehe- und Familienarbeit habe natürlich ein besonderes Anliegen, auch gerade für Ehe, ja, das ist uns wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen, Ehepaare stark zu machen, auch missionarisch zu arbeiten in dieser Welt mit diesem Thema. Gerade vor einer Woche erst haben wir, meine Frau und ich, eine Prüfung bestanden sozusagen, also wir haben die Qualifikation erworben, um mit dem aus unserer Sicht besten Material zu arbeiten, was es in deutscher Sprache gibt, um Ehen vorzubereiten oder Ehen auch zu begleiten. Together, ein Schweizer Konzept und man braucht in Deutschland eine Lizenz und es gibt ein paar wenige Paare, die in Deutschland die Lizenz haben, um Lizenzen zu vergeben, damit zu arbeiten und wir sind dankbar dafür, dass wir die jetzt haben und auch in unserem Kontext einsetzen können. Davon werdet ihr, denke ich, noch mehr hören und wen es interessiert, der kann mich gern dann hinterher nach dem Gottesdienst auch ansprechen, wie das genau funktioniert. Ich bin jedenfalls zutiefst davon überzeugt, dass es sinnvoll ist. Da schlägt also irgendwie mein Herz, ne? Und trotzdem, Beziehung meint sehr vielfältige Ebenen. Also zum Beispiel das Verhältnis von Verliebten und Ehepartnern, und auch von Singles zu ihren Mitmenschen, das ist auch Beziehung, das Miteinander in Familien, das Nebeneinander von Arbeitskollegen, ja, kann auch Miteinander sein. Manchmal meint es auch das Gegeneinander, auch das ist eine Form von Beziehung, die allerdings nicht glücklich ist. Also ein sehr weites Feld. Und bevor ich jetzt mich sozusagen daran mache, mal die eigentliche Frage zu beantworten, was macht uns denn beziehungsfähig, möchte ich wenigstens einen einzigen Aspekt mal unserer gesellschaftlichen Situation hervorholen. Dazu findet ihr im besagten Impulsmagazin, übrigens von Nikolaus Franke geschrieben, sehr, sehr hilfreiches, um mal zu verstehen, in welcher Welt wir uns eigentlich bewegen. Und ich verstehe das Thema jetzt natürlich auch insgesamt so, wir bewegen uns in einer Welt, die immer schwerer sich tut auf dem Feld von Beziehungen. Deutschland ist ein reiches Land, aber unglaublich arm an Beziehungen. Und wir Christen mittendrin, ja. Und mein Anliegen ist, dass wir als Gemeinden nicht mit in den Strudel hineingezogen werden, sondern ganz im Gegenteil, Akzente setzen mitten in diese Welt rein. Also die beziehungsfähige Gemeinde ist hochmissionarisch, allein durch ihr Sein, ihr Dasein. Die braucht doch gar keine Aktionen zu machen, sondern einfach, dass es sie gibt, ist hochmissionarisch in sich. Im Jahre 2016 ist dieses Buch zum Spiegel-Bestseller geworden, Generation beziehungsunfähig. Michael Nast, ich weiß nicht, ob jemand das Buch kennt, man muss es nicht kennen. Also es lohnt sich nicht wirklich zu lesen, würde ich jetzt mal so sagen. Also keine Leseempfehlung, sondern er beschreibt in seinem Buch nur Probleme und er hat auch gar nicht den Anspruch, irgendein Problem zu lösen, sondern er beschreibt folgende Situation und das Bild, was ich jetzt verwende, kommt in dem Buch nicht vor, aber im Prinzip ist es das. Da hast du hier einen jungen Mann, der hat es gelernt, von frühester Kindheit an, das Leben dreht sich um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Befriedigung, um meine Karriere, um meinen Wohlstand und da dreht er sich um die eigene Achse. Das hat er zutiefst verinnerlicht. Ja. Jetzt ist er 20, 25 Jahre alt und er ist längst dabei, eben schon die ein oder andere Beziehung da einzugehen. Ja. Also mit dieser Lebenshaltung. Und du hast auf der anderen Seite dann eben auch noch eine junge Frau, die ist eben genauso geprägt in ihrem Leben. Alles dreht sich um mich. Und jetzt versuchen diese beiden mal miteinander eine Beziehung einzugehen. Für alle Kreisel-Experten, was würdet ihr sagen, was ist das größte Problem für einen Kreisel? Hallo? Wie bitte? Ja, und warum bleibt es stehen? Weil er sich dreht. Ja. Weil es nicht mehr dreht, würde ich sagen. Aber ich meine, gut, es bleibt stehen, weil irgendwann die Reibung so groß ist, dass es eben nicht mehr ausreicht, sich zu drehen, ja, beziehungsweise irgendwas kommt dem Kreisel in die Quere, ja, das sind so die größten Probleme für ein sich drehendes Kreisel und diese Situation haben wir jetzt hier, ja, also die beiden versuchen es miteinander, aber irgendwie merken sie, es wird ziemlich anstrengend und da haben sie dann keine Lust mehr drauf und sagen irgendwann, so und jetzt pass auf, jetzt kommen Klassikersätze. Was sagt ein Paar, wenn es merkt, es wird zu anstrengend und die haben ja keine Lust mehr drauf? Was kommt da für Sätze? Hat jemand gerade einen auf Lager? Wir haben uns auseinandergelebt. Danke. Noch einen? Auf diesen Zirkus habe ich keinen Lust. Ist voll kein Klassiker, aber nachvollziehbarer Satz. Ja. Und ich würde noch einen gleich hinzufügen, aller Dinge, guten Dinge sind drei oder schlechten Dinge in dem Fall. Wir passen nicht zueinander, bringen wir also noch einen vierten. Lass uns einfach beste Freunde bleiben. Und mit dieser Haltung geht dieser junge Mann wieder durch sein Leben. Also er ändert seine Haltung nicht und sie übrigens auch nicht. Sie suchen die nächste Beziehung und machen wieder die gleiche Erfahrung. Und das, was ich jetzt beschreibe und was daraus entsteht, nennt man wissenschaftlich serielle Monogamie. Ja, also wenn man mal ein Fremdwort mitnehmen will, in Deutschland ist man ja sehr ablehnend gegenüber der Polygamie. Das machen irgendwelche orientalischen Kulturen, aber nicht wir. Man hat nicht 2, 3, 4, 5 Frauen gleichzeitig, man hat sie hintereinander. Und da frage ich mich ernsthaft, ob das besser ist oder einfach nur anders doof. Ja? Also das mal als ein Problem von ganz vielen Facetten, wir Deutschen tun uns zunehmend schwer, mit stabilen Beziehungen sie zu leben und das auf allen möglichen Ebenen. Wenn ihr das Kreisel jetzt so vor Augen habt, soll das auch zugleich dahin führen, klar zu machen, wo das eigentliche Problem liegt. Wo liegt der eigentliche Beziehungskiller? Ich behaupte, es ist nicht der Individualismus. Es ist die Drehzahl, ja. Aber das ist ja die Haltung, das merkt man ja sehr deutlich. Es ist nicht der Individualismus, sondern letzten Endes ist das Problem, was hier vorliegt, nichts anderes als Sünde. Sünde ist die Mittelpunktshaltung des Menschen. Ja, und umso mehr ich mich um meine eigene Achse drehe, desto geringer wird mein Blick für den anderen. Das ist wie so ein Naturgesetz. Luther hat völlig zu Recht mal ausgedrückt, der Sünder ist immer incurvatus in se ipsum, was so viel bedeutet wie in sich selbst verkrümmt. Incurvatus, Innenkurve sozusagen. Ja, der Sünder dreht sich in einer Innenkurve um sich selber. Der kann eigentlich gar nicht anders. So, das größte Problem unserer Ehe ist, also wir führen keine Katastrophenehe, meine Frau und ich, aber perfekt ist sie natürlich auch nicht. Unser größtes Problem ist, dass meine Frau mit einem Sünder verheiratet ist. Stell dir das mal vor, mit einem Sünder verheiratet sein. Und du sitzt mit Sündern gemeinsam in der Gemeinde, wie kann denn das gut gehen? Okay, gerechtfertigte Sünder. Ja, das verändert die Sachlage schon noch ein bisschen, definitiv. Und trotzdem steckt da was in uns drin. Also das, was wirklich Beziehung immer wieder kaputt macht, ist letzten Endes nichts anderes als Sünde. Und deswegen wird die Lösung für alle Beziehungsprobleme dieser Welt auch darin liegen, mit Sünde aufzuräumen im Leben. Das ist der Kern. Ich versuche jetzt eben so ein paar Bilder hier aufzuzeichnen, das merkt ihr schon, mit Bildern und Grafiken zu arbeiten, 4 an der Zahl, mal gucken, ob wir alles schaffen. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz einen Beziehungskreislauf skizzieren, wie er typischerweise ist, und die Paare unter uns, die können ja mal gedanklich versuchen, mal sich einzuordnen irgendwie. Man fängt am Anfang an, eine Beziehung fängt eigentlich immer an mit einem Wort mit R. Einer Phase mit R. Viele kennen die definitiv. Bei manchen ist sie wahrscheinlich schon ein paar Jährchen her. Man fängt an mit Romantik. Ja, die romantische Phase einer Beziehung. Man ist verliebt und so. Ja. Und übrigens, was ich jetzt hier beschreibe, betrifft durchaus auch alle anderen Formen von Beziehung zwischen Menschen, kann das so ähnlich sein. Man findet das interessant, man versucht eine Beziehung zum Menschen aufzubauen, man kommt in die Gemeinde rein und es ist interessant, man lernt da neue Leute kennen. Ja, aber ich beschreibe es anhand einer Ehe. Romantik, als nächstes kommt wieder ein Wort mit R. Nicht mehr Romantik, sondern Realität, so sieht es aus. Ja. Ihr merkt, es sind alles R-Worte, die jetzt folgen. Also die Realität, in die man eintaucht, Verliebte können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass die jemals kommen könnte, dass man sich mit diesem bezaubernden Wesen mal streiten könnte, geht gar nicht. Das machen die anderen, aber nicht wir. Ja? Aber die Phase kommt, Realität, da ärgert man sich dann über die Zahnpasta-Reste im Waschbecken. Und lauter so eine Kleinigkeiten und das hat man früher locker übersehen. Ja. Und wenn man lange genug in der Realität ist und auch an seiner Beziehung nichts groß tut, dann landet man irgendwann in der Resignation. Die bedeutet für die einen, dass sie tatsächlich aussteigen aus der Beziehung und sagen, also das wird nichts mehr mit uns, das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ja, die beiden hier, die sind dann, haben resigniert und haben gesagt, komm, das wird nichts mehr mit uns. Aber es kann auch bedeuten, dass man als Paar sagt, bei uns ändert sich nichts mehr, wir sind so, wie wir sind, wir kommen da auch nicht weiter, wir leben irgendwie damit, in einer resignierten Haltung irgendwie weitermachen. Aber das muss nicht so sein, sondern es gibt noch ein viertes R, nämlich die Restauration. Und wer seine Ehe etwa restauriert, der wird auch feststellen können, das gibt auch wieder einen neuen Frühling. Man ist plötzlich wieder verknallt ineinander. Ja? Und diesen Kreislauf erleben viele, viele Paare ziemlich klassisch, manchmal sogar mehrfach. Und was ich damit sagen will, das ist jetzt für alles Folgende auch wichtig, für diejenigen, die vielleicht gerade verliebt sind, kann ja durchaus sein, der ein oder andere sitzt hier, die sollten auf dem Schirm haben, dass irgendwann die Realität kommen wird. Und das heißt, dass allein das Verliebtheitsgefühl nicht ausreicht, um eine stabile Basis darzustellen für eine Beziehung. Da müssen wir noch andere Ebenen mit bedenken, die uns helfen, dann auch in die Phase der Realität einzutreten und damit klarzukommen. Und für diejenigen, die jetzt sich resigniert empfinden und sagen, bei uns bewegt sich schon lange nichts mehr und ehrlich gesagt, ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich mich trennen sollte und so weiter, denen möchte ich hiermit zusagen, eigentlich ist diese Einsicht, es kann nicht so weitergehen, eine hervorragende Grundlage, um zu sagen, und jetzt investieren wir neu in unsere Beziehung. Jetzt tun wir aber was dafür. Wir schaffen uns Oasen und wir denken mal über verschiedene Themen nach. Also wir pflegen unsere Beziehung jetzt nochmal völlig neu. Ja? Das sind die zwei Botschaften, die ich gern aus diesem Kreislauf heraussetzen möchte. Der Beziehungsbaum. Ihr findet vor euch hier dieses Gemälde, übrigens gezeichnet von einer Frau aus unserem Team, die Sarah Buskamp ist Künstlerin, Amerikanerin und hat dieses Gemälde extra für dieses Themenjahr gezeichnet. Und ihr steht eben einfach nur so ein bisschen stabilen, verknorzelten Baum, ein großes Blattwerk da oben und dann hinten auch noch andere Bäume. Und der Sinn der Sache ist folgender. Es geht ja um die Frage, was brauchen wir, um beziehungsfähig zu sein? Und letzten Endes läuft es so auf drei Ebenen hinaus, die wir benötigen als Menschen, um mit unseren Mitmenschen oder als Ehepaar, Partner mit dem Partner klarzukommen und wirklich konstruktiv Beziehung zu leben. Drei Ebenen sind da erforderlich. Da sieht man zum einen hier oben dieses Grün, dieses Blattgrün, das sind die Kompetenzen, die du hast oder auch nicht hast, die man natürlich auch erlernen kann. Also Kompetenzen sind so Fähigkeiten, die, also wenn du den Satz beenden willst, mit dem und dem Thema gehe ich um in dieser Form, ja, dann ist das immer eine Kompetenz. Kompetenzen sind zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit. Ja? Kommunikation lässt mich ja in Verbindung treten mit den anderen Bäumen, hier mit dem Baum und auch mit dem Baum da drüben. Ja? Allein, dass ich jemanden jetzt so in die Augen schauen kann. Ich sehe gerade den Jochen hier vor mir, wir kennen uns schon länger. Und mit Jochen kann man sich immer gut unterhalten, habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Und wenn ich mich mit Jochen unterhalte, der schaut mir in die Augen und reagiert auf das, was ich sage. Ich kann ihm die Hand geben, ja, und da merke ich, da begegnet mir jemand, der irgendwie nimmt das sehr wach auf, was ich sage und antwortet dann wieder und so weiter und so fort. Es findet eine Kommunikation statt. Und die kann natürlich gut sein, die kann auch schlecht sein und davon hängt unglaublich viel ab. Eine wichtige Kompetenz. Oder Konfliktfähigkeit. Wie tragen wir unsere Konflikte aus? Ich behaupte, wer nie darüber nachgedacht hat, wird zu 90% seine Konflikte so lösen, wie er sich das bei seinen Eltern abgeguckt hat. Und wenn die Eltern da nicht konstruktiv unterwegs waren und er oder sie sich vorgenommen hat, bei mir läuft alles anders, in der Praxis wird es nicht funktionieren. Man macht es trotzdem so. Das muss man reflektieren. Oder wie gehe ich um mit meinem Geld? Konfliktthema Nummer 1 in deutschen Ehen. Ja. Welche Erwartungen habe ich überhaupt an die Beziehung? wie ist das mit meinem Charakter? Ja, was habe ich für eine Persönlichkeit? Was hat der die andere für eine Persönlichkeit? Und wie können wir uns einander annähern? Das sind alles Kompetenzen, die man erlernen kann in einem gewissen Umfang. Dann gibt es hier noch den Stamm. Der Stamm, das sind die Werte, die wir für die Beziehung brauchen. Viele dieser Werte finden wir in der Bibel und ich möchte mal einen wesentlichen Text dazu aufschlagen, und zwar Galater 5. Galater 5, die Bibelkundigen werden den Text kennen, die Frucht des Geistes und auch die Werke des Fleisches werden hier genannt. Und die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, da heißt es also folgendermaßen: Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Durch die Bank 100% beziehungsorientierte Werte. Nicht eine einzige Ausnahme. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Alles bezieht sich auf Beziehung. Das sind also diese Werte im Stamm, die wir brauchen, um beziehungsfähig zu sein, die sich dann hier oben in den Blättern auswirken, wie wir das anstellen, mit welcher Haltung wir an die Dinge rangehen. Umkehrschluss, folglich sind es also die Werke des Fleisches, die Beziehung kaputt machen. Und ich lese sie mal vor. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeit, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und hier ist es auch wieder so, also die große Mehrheit der beschriebenen Untugenden sozusagen, die sind das Gegenteil von den Tugenden und Werten, die die Beziehung fördern. Ja, sie machen Beziehungen kaputt. Wenn Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor die bösen Gedanken, und dann bringt er auch so eine ähnliche Aufzählung, dann heißt das natürlich, es gibt da eine Wurzel, die liegt nochmal tiefer. Was ist das Herz des Baumes? Natürlich hier der Stamm in seinem Inneren und die Wurzel, die darüber entscheidet, was hier oben letzten Endes ankommt. Und diese Wurzel, da geht es um deine Identität. Also ich habe das auch alles hier nochmal im Überblick, da haben wir den Beziehungsbaum. Ja. Die Wurzel, die Identität eines Menschen, hier geht es also um die Frage, wer bist du eigentlich als Mann? Wer bist du eigentlich als Frau? Nimmst du dich als Geschöpf Gottes an? Was ist deine Herkunft? Was hat dich geprägt in deinem Leben? Was sind deine Eltern, die dich geprägt haben oder andere Personen? Ja, das sind alles Wurzelthemen, die wesentlich darüber entscheiden, ob es in diesem Blatt grün zugeht oder gelb oder braun oder kahl. Wir merken an dieser Stelle, wenn man mal ein bisschen weiter denkt in diesem Bild, Identitätsfragen sind heute ganz wesentliche Fragen in dieser Gesellschaft. Gerade auch die Frage nach sexueller Identität. Meine Behauptung ist, die Verwirrung, die in unserem Lande stattfindet auf diesem Feld, muss Auswirkungen haben auf die Beziehungsfähigkeit von Menschen. Anders geht es gar nicht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft gerade dabei ist, nicht nur den Ast abzusägen, auf dem unsere Kultur ruht, sondern die Wurzel zu kappen, auf dem das Ganze steht. Weil die Grundlagen des Menschseins überhaupt angetastet werden. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und musste viel Kommunismus über mich ergehen lassen in Ausbildung, Schule und so weiter. Und eben zum Beispiel auch Karl Marx. Die Gender-Ideologie unserer heutigen Tage ist eine eine marxistische Idee. Es sieht aus wie die große Gerechtigkeit für die Gesellschaft, aber wenn du dich mit den Grundlagen befasst, merkst du, das ist eigentlich Marxismus pur. Karl Marx hat gesagt, der Mensch steht erst dann auf seinen eigenen Füßen, wenn er sein Dasein sich selbst verdankt. Stell dir das mal vor. Der Mensch steht erst dann auf seinen eigenen Füßen, wenn er sein Dasein sich selbst verdankt. Selbsterschaffungstheorie. Der Wunsch, dass wir unser Dasein uns selbst verdanken. Und du merkst, bei diesem Thema regt so deutlich, also umso weiter wir uns entfernen von unserem Schöpfer, desto stärker ist der Mensch dazu verdammt, sich selbst wieder neu erfinden zu müssen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Diese Wurzel hängt ganz dicht übrigens mit unserem Schöpfer zusammen. Also umso näher wir dieser Wurzel kommen, desto näher kommen wir auch unserem Schöpfer. Meine Frau und ich, wir sind immer wieder unterwegs, auch zu Themenabenden, ja, wo Gemeinden was anbieten für die Öffentlichkeit. Und oft gelingt das auch sehr gut, interessieren sich viele dafür, für Beziehungsthemen. Wie lösen wir unsere Konflikte? Wie sieht das aus mit dem Thema Sexualität? Und so weiter und so fort. Und wir stellen natürlich fest, also hier ist das größte Interesse immer zu finden. Ja? Konfliktlösung, wie läuft es denn praktisch? Kommunikation, was muss ich denn machen, um nicht immer wieder in Fallen zu tappen? Und damit steigen wir natürlich auch immer wieder ein. Wir sind uns aber dessen bewusst, was den Menschen wirklich verändert, von Grund auf, was ihn beziehungsfähig macht, wird nicht ohne Wurzelbehandlung vonstatten gehen können. Ja, dort liegt das Eigentliche. Die Wurzel entscheidet über unsere Werte und letzten Endes auch über unsere Art, wie wir unsere Kompetenzen leben, ob wir die überhaupt einsetzen wollen, unsere Haltungen, das wird das Entscheidende sein. Also versucht dieses Bild im Kopf zu behalten. Der Beziehungsbaum antwortet nach unserem Verständnis, nach meinem Verständnis auf die Frage, was macht uns eigentlich beziehungsfähig? Jetzt können wir natürlich an vielen Stellen ins Detail reingehen. Ich möchte das vielleicht in der Form wenigstens tun, dass ich mal noch ein viertes Bild ins Spiel bringe. Das ist das letzte des Vortrages hier, der Beziehungsstrahl. Der ist jetzt ganz eng verbunden mit einer Botschaft, vielleicht auch an jüngere Leute unter uns, etwa an diejenigen, die gerade dabei sind, ihre Ehe vorzubereiten. Ich finde es ganz wichtig, dass man das tut, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Und sich da auch wirklich Zeit lässt dafür und nicht einfach davon ausgeht, das funktioniert schon irgendwie. Also für mich gibt es die eiserne Regel, haben wir damals als Vide Nestor Jumis im Team auch so für uns verabschiedet quasi, keine Trauung ohne Ehekurs. Ja, das ist so ein wichtiges Thema, dass wir das nicht machen, einfach mal so eben. Und dann ist immer die Frage, um welche Themen geht es denn da so? Also was sind die wesentlichen Themen, die man da anpackt? Und dafür gibt es ja gutes Kursmaterial, wie gesagt, aber ich möchte das mal ganz kurz einer Grafik darstellen. Ihr findet hier auf der linken Seite ein Herzchen, ja, soll so die Liebe symbolisieren, die gerade eben entflammt. Also zwei lernen sich kennen, Mann und Frau, Männlein, Weiblein, ja, und sie bauen jetzt an ihrer Zukunft. Ihr findet hier die T-Achse, die Zeit, in die Zukunft rein. Ja? Und die beiden wollen natürlich, dass ihre Beziehung Zukunft hat. Und jetzt besteht eine Beziehung, wie man es auch dreht und wendet, letzten Endes immer, also zwischen Mann und Frau, aus zwei Komponenten. Du hast da oben den Strahl des Körpers, also die Frage, wie gehen wir mit unserer Zärtlichkeit um? Ja, wie machen wir das, was praktizieren wir da faktisch oder und was auch nicht. Und der untere Strahl, das ist so die Persönlichkeit. Also die Frage, was steckt in uns drin, wie gehen wir miteinander um. Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich mit solchen Fragen befasst. Vielleicht mal als Beispiel von uns selbst, Persönlichkeitsthema. Charakterfragen. Meine Frau ist die älteste von vier Kindern, also ihre Herkunftsfamilie, und ihren jüngsten Bruder, den hat sie teilweise noch miterzogen, weil es ein Nachzügler war. Ich dagegen bin der Jüngste von 3 Geschwistern und hatte 2 große Schwestern. Jetzt höre ich schon so leichtes Grinsen quasi. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen möglicherweise, was das bedeutet. Ja. Habt ihr das vor Augen, was das bedeuten könnte etwa für das Thema Verantwortung übernehmen? Ja. Also irgendwann habe ich das registriert, dass ich im Grunde genommen immer das Muster in mir hatte, lass die das mal machen. Und meine Frau völlig zu Recht von mir erwartet, also dass ich jetzt mal die Verantwortung übernehme und das entscheide. Ja? Also das ist so ein Klassiker bei uns. Irgendwann haben wir das durchdacht, wie die Muster in uns stecken, weil wir die Gelegenheit dazu hatten. Und haben gesagt, nein, wir werden das anders handhaben. Ja? Weil weder meine Frau noch ich wir uns letztlich endes in dieser Rolle wohlgefühlt hätten. Ja? Merkt bis heute in Krisensituationen, neige ich dazu, in meine alte Rolle zurückzufallen, auch wenn ich in der Öffentlichkeit meist so gar nicht wirke. Ja. Also ein wichtiges Thema der Persönlichkeit und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass es vielleicht nicht die klügste Idee ist, zu heiraten, ohne vorher mal geklärt zu haben, was eigentlich passiert, wenn der andere bei Mensch ärger dich nicht verliert. Ja. Wer dann erst hinterher merkt, Hilfe, ich habe einen Choleriker geheiratet, ja, hätte man auch vorher rauskriegen können. Also jetzt mal die Grafik vervollkommnet. Das ist jetzt das Bild, was wir, meine Frau und ich, immer wieder wahrnehmen bei jungen Leuten, auch jungen Christen, die Richtung Ehe unterwegs sind. Ihr seht also die roten Linien angedeutet. Der körperliche Bereich ist einfach schneller als der Persönlichkeitsbereich. Das hängt damit zusammen, dass alles, was mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, Arbeit macht. Ich muss mich darüber informieren, ich muss nachdenken, ja, ich muss irgendwie an Stamm und Wurzel ran und das bedeutet Investition. Dagegen hier oben im körperlichen Bereich gibt es eine Eigendynamik, das ist interessant, das ist spannend, da geht man automatisch einen Schritt nach dem anderen, wenn man sich keine Gedanken darüber macht. Also das ist jetzt so das Bild einer ungepflegten Beziehung. Und das bedeutet, irgendwann sind die beiden an einem Punkt angekommen, wo wir oder wo ich nach biblisch-ethischen Maßstäben sagen würde, jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass ihr beiden heiratet. Ja, also das ist der Strich mit den beiden Ringen da drin, das ist die Hochzeit. Das sage ich aber nur, wenn ich mir die obere Ebene anschaue, soweit sie mir überhaupt bekannt ist. Ja, dann werde ich das sagen, also jetzt heirate doch mal bitte. Und in der Vergangenheit unserer Bewegung habe ich den Eindruck, dass vielen jungen Paaren das mehr oder weniger deutlich auch signalisiert wurde, jetzt endlich mal heiraten, ja. Aber das sagt man eben nur, wie gesagt, wenn man sich die körperliche Ebene anschaut. Wenn man da unten sich das Ganze anschaut, würde ich sagen, bloß gut, dass sie es noch nicht getan haben. Ja? Denn da gibt es jetzt noch einiges zu tun in ihrer Beziehung. Konkret heißt das, um eine Beziehung gleichmäßig zu entwickeln, dass sie wirklich zukunftsfähig ist, bedeutet das für ein junges Pärchen, hier oben das Bremspedal zu finden, sich Grenzen zu setzen, auch darüber zu sprechen. Ja, wo setzen wir uns eigentlich unsere Grenzen und warum? Ich glaube, dass noch Gelegenheit ist, das auch nochmal zu klären, wie wir die Dinge sehen und warum, wie wir es biblisch begründen, aber das geht jetzt soweit ins Detail. Und hier unten dagegen bei der Persönlichkeit das Gaspedal. Also da brauchst du wirklich Vollgas geben, weil viel da zu investieren ist, weil man davon wieder profitiert für die Zukunft. Und um es konkret zu machen, hier oben, klar, im körperlichen Bereich haben wir es vorwiegend mit der Sexualität zu tun, wobei ich das gleich auch ein bisschen entschuldigend sagen muss, so ganz stimmt es auch nicht. Also Sexualität betrifft bei weitem nicht nur unseren Körper, sondern es ist ein Thema, was alle Facetten unserer Persönlichkeit durchzieht. Jeder von uns ist ein sexueller Mensch, ja, unabhängig von der Frage, was wir auf dem Feld tun. Wir sind es erstmal. Ja, es ist eine Dimension unserer Existenz, von daher nicht nur beim Körper angesiedelt, sondern natürlich die ganze Persönlichkeit auch davon geprägt. Hier unten findet ihr ein paar andere Stichworte, die ich teilweise schon genannt habe, eben das besagte Thema der Kommunikation. Ganz wichtiges, ja, also wo ich auch immer sagen würde, da muss man rein investieren, weil davon so viel abhängt. Also wer nicht gut kommuniziert als Paar, wird auch schwer Konflikte lösen können. Wie soll denn das funktionieren? Deswegen ist das eine Grundkompetenz, die man trainieren muss. Konfliktbewältigung, das hatte ich bereits schon genannt, oder die charakterlichen Fragen, die Erwartungen an die Beziehung, und dann gibt es eben noch einiges andere mehr, was jetzt aus Platzgründen alles gar nicht hierher gepasst hätte. Da gibt es eine ganze Menge zu bedenken. Und ich will das gar nicht alles verkomplizieren, nur das Prinzip deutlich machen, hier unten wird immer der Investitionsbereich liegen. Gerade für Paare, die an ihrer Beziehung bauen und die Ehe vorbereiten, wird dieses Prinzip von großer Bedeutung sein. Und das Bild, was ich einem jungen Paar gönne, ist eigentlich das, dass sie nicht verklemmt in solchen Fragen, sondern sprachfähig, weil sie sich darüber unterhalten haben, weil sie vielleicht auch ein paar Hilfestellungen hatten durch andere, gleichmäßig an ihrer Beziehung bauen und irgendwann sagen, wir haben das eigentlich gut vorbereitet, wir sind hier ganz gut unterwegs, und vielleicht andere schätzen es ähnlich ein, und dann sagen sie, komm, jetzt starten wir unsere Ehe, wir machen das verbindlich im wahrsten Sinne des Wortes und dann hoffen, dass das Ganze, was sie sich aufgebaut haben, nicht wieder in sich zusammenbricht, sondern sich weiterentwickelt. Also die Strahlen von der Intensität her weitergehen und sie feststellen, das ist doch eigentlich eine lebenslange Entdeckungsreise, die wir hier gerade, bei der wir unterwegs sind. Ich werde gleich zum Schluss kommen. Siegfried hat mir schon signalisiert, dass das Sinn macht. Ich weiß nicht, wer von euch den Begriff kennt, ein Paar läuft in den Ehehafen ein. Ja, ist schon bekannt, ne, glaube ich mal. Und ich muss sagen, was für ein schreckliches Bild, um zu beschreiben, was gemeint ist. Ein schreckliches Bild, was völlig falschen Eindruck vermittelt. Ein Paar läuft in den Ehehafen ein, festgetäut im Hafenbecken. Das ist ja das Bild. Und es vergisst völlig, dass die Atlantiküberfahrt doch erst bevorsteht. Das ist doch das Spannende, das Interessante. Ja? Also ich erlebe Ehe als eine lebenslange Entdeckungsreise. Solange wir verheiratet sind, und das ist seit 1990 schon ein paar Jährchen, ist es für mich hochinteressant, immer neue Aspekte zu entdecken, was das eigentlich bedeutet. Und ich kann mich gut an den Männertag mit Reinhold Rute erinnern. Wir waren beide Referenten auf dem Männertag im Wiedenest. Reinhold Rute war zu dem Zeitpunkt doppelt so alt wie ich. Ich 42, er 84. Und wenn er dann referiert hat über das Thema Sexualität im Alter, dann hatte ich den Eindruck, kannst du gar nicht erwarten, alt zu werden. Hochinteressant, spannend, ja, wo sich das alles natürlich ein bisschen verändert, aber wo ich auch so den Eindruck hatte, jo, ja, das ist so klasse zu sehen, dass auch im Alter noch man Entdeckungen aneinander macht und wo ich einfach auch damit eine gewisse Sehnsucht wecken möchte, diesen Themen, um die es dabei geht, auf die Spur zu kommen. Womit müssen wir uns beschäftigen? Und eine wesentliche Frage, für mich eigentlich die wesentlichste überhaupt auf dem ganzen Feld, ist die Frage, was ist eigentlich eine Ehe? Wie unterscheidet sie sich von einer anderen Beziehung einfach mal eben so? Ja, was ist das Fundament davon? Was sagt unser Schöpfer dazu? Und genau das wird das Thema sein, auch das dann am 6.3. beim Bibelforum, das mal klarzulegen, was das bedeutet und was alles eigentlich auch davon abhängt. Aber wie gesagt, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Punkt. Und wie gesagt, auch Vorhang zu und alle Fragen offen.